bist du richtig, wenn du erfahren willst, warum ich von einem Fettnäpfchen ins andere getreten bin bei meinem ersten Gespräch mit dem Verlagsleiter Stefan Dietrich. Er erzählt dir aus seinem Nähkästchen, welche Tipps denn helfen, wenn du zum ersten Mal vielleicht ein Buch publizieren willst. Und ich verrate dir auch, was ein Buch gebracht hat für mich, mein Marketing und mein Leben. Viel Spaß beim Zuhören!
Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Nonstop-Marketing zu machen. Also, los geht's!
Ich fühle mich sehr geehrt, heute den Verlagsleiter des Junfermann Verlags hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Stefan Dietrich. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Klein. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, es war mir eine große Ehre, dass Sie vor allem bei dem Podcast-Namen sich nicht haben abschrecken lassen. Es ist ja doch für manche im ersten Moment erstmal so Schnappatmung. Dann überlegen Sie, Tanja, naja, wahrscheinlich wird das schon was Vernünftiges sein. Also von daher auch vielen Dank. Und ich würde total gerne am Anfang mal eine Geschichte erzählen, die so ganz wunderbar zeigt, wie wir beide uns kennengelernt haben. Weil ich habe ja so 2010, 2011 hatte ja die Ruth Urban, meine Freundin, diese verrückte Idee, ich könnte auch ein Buch schreiben mit ihr und dachte, die spinnt. Ich habe in Deutschunterricht, also sie haben ja Germanistik studiert, ich definitiv nicht wirklich so das Gefühl bekommen, dass das ein Weg für mich sein könnte. Und als Ruth Urban sagte, doch, du hast so viel Wissen als Coach und wir zusammen könnten da was machen, habe ich gesagt, also wenn, dann gibt es für mich nur einen Verlag, das muss Junfermann sein. Weil meine halbe Bücherei besteht nur aus ihren Büchern sozusagen.
Das höre ich natürlich gerne erstmal.
Das glaube ich sofort. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wir machen mal alles so, wie es sein muss. Und wir haben dann das Exposé geschrieben. Und zu meiner großen Freude hat Heike Carstensen gesagt, ach, Marketing, authentisches Marketing für Coaches klingt zwar eigentlich jetzt nicht so direkt nach dem, wir sind ja so der führende Verband für der führende Verlag für Psychologie, aber es ist ja auch für die Leute wichtig, dass sie ihre Arbeit verkaufen können. Schicken Sie mal ein Exposé. Und dann habe ich das Exposé geschickt und nach einer Woche kam ja schon diese Überraschung, dass tatsächlich Interesse da war. Und dann haben wir uns ja telefonisch zum ersten Mal kennenlernen dürfen. Und Ruth Urban und ich saßen also ganz aufgeregt in einem Büro bei einem Kunden von mir, weil ich war mitten zwischen zwei Terminen und ich wollte alles richtig machen und ich habe es ja sowas von verhunzt, ehrlich gesagt. Ich hatte zu dem Exposé ja einen Marketingplan eingereicht und ich glaube, einer der ersten Sätze war, Frau Klein, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber was Sie da aufgestellt haben, betrifft, ich glaube, das Budget des ganzen Verlages für ein Jahr.
So ungefähr war das, ja.
Was haben Sie denn damals gedacht, als Sie also wie schön, dass Sie mich überhaupt noch kennenlernen wollten nach dieser Excel?
Naja, also das ist ja so, dass wir hin und wieder dann doch schon mit solchen Ambitionen konfrontiert werden. Deshalb ist das nicht ganz neu gewesen. Also es war nicht so, dass ich Vergleichbares noch nie gesehen hatte. Also es gibt Autorinnen und Autoren, die es im Vorfeld ihres Buches dann ganz schick fänden, wenn man eine ganzseitige Anzeige im Spiegel beispielsweise schalten würde. Und wenn man ihnen dann sagt, bringen Sie dann die 60.000 Euro mit, die das kostet, dann ist das relativ schnell vom Tisch. Und so von der Qualität her war das ja auch. Und da muss man sich einfach kennenlernen. Also sie hatten offensichtlich keine Vorstellung von unseren Möglichkeiten und unserer Reichweite und unseren Budgets und deshalb mussten wir reden.
Ja, und ich weiß, ich habe diese eine Frage gestellt, wo ich dachte, jetzt ist schon alles vorbei. Ich habe gesagt, ich kannte sie damals noch nicht und ich gebe zu, es war dumm von mir, vorher nicht zu googeln. Und ich sagte, Herr Dietrich, ich nehme an, Sie sind der Buchhalter hier. Und dann sagten sie, nein, ich bin der neue Verlagsleiter. Und ich sah Ruth Urban an und sagte, Scheiße, das war's. Oh Gott. Und dann war ich schon mal relativ beruhigt, dass sie dann doch entspannt damit umgegangen sind. Und dann habe ich gleich nochmal ins Fettnäpfchen mich reingestellt, als sie noch einen Mitbewerber erwähnten, wo sie mich um meine Einschätzung baten. Und ich kannte den Kollegen und ich gebe zu, fachlich war ich nicht ganz so überzeugt. Und dann kam auch noch, ich habe es versucht, diplomatisch so zu formulieren, und dann sagten sie noch, ja, das war meine Empfehlung. Und ich dachte, okay, gut, es tut mir so leid, wir waren so kurz davor, diesen Buchvertrag zu bekommen. Und ich habe dann wirklich im größten Gefühl, der Honk des Lebens zu sein, in diese E-Mail geschrieben, dass es mir so leid tut, dieses Fettnäpfchen da, also wirklich, ich habe ihnen von Annette Lausanne damals dieses Lied geschickt,
Ja.
Fettnäpfchen wegrutschen. Und erinnern Sie sich noch, was Sie mir zurückgeschickt haben? Das fand ich spektakulär.
Das war ein Peter Lichtstück, oder? Wie hieß denn das
Genau.
noch?
Wettentspannen.
Wettentspannen, richtig.
Und
Ich
ich dachte
erinnere
so,
mich, ja.
mein Gott, was ist das für ein netter, toller Typ, der so damit umgeht? Und da hatten Sie schon, ich sage jetzt mal, auf platonischer Hinsicht einen Platz in meinem Herzen bekommen, wo ich dachte, was ist das für ein toller Verlag? Und so ging es einfach weiter, wo ich dachte, das ist einfach bezaubernd, die Zusammenarbeit mit Ihnen, mit den Lektorinnen. Und mein Mann ist ja auch mehrfacher Herausgeber und Autor von Büchern in anderen Verlagen. Und er ist immer ganz neidisch, wenn ich zu Weihnachten so einen netten Brief bekomme und ab und zu Geschenke bekomme. Wir haben so tolle Sachen wie einen Autorentag bei Ihnen gehabt. Also der Jungfermann Verlag ist einfach so ganz persönlich, produziert noch vieles in Deutschland, wo viele Verlage sagen, ach, Lektorat, mein Mann hat ein Lektorat in Indien. Ich meine, Sie
Ja,
können sich vorstellen, mit welcher Qualität es zurückkam.
das ist mittlerweile gang und gäbe in vielen Verlagen. Ja, und letztlich passiert es auf dem Rücken der Autorinnen und Autoren, die den Unfug dann wieder gerade ziehen müssen. Ja.
Ja, also er macht da wirklich den Job, den der große Verlag da wirklich einspart. Und von daher muss ich wirklich sagen, das ist ein Geschenk bei Ihnen, Autorin zu sein. Und ich habe jetzt mittlerweile zwei Bücher herausgegeben. Coach, Your Marketing war das erste, Erfolg durch Positionierung das zweite. Und ich durfte ja auch in Ruth Urbans Buch, wo sie Herausgeberin ist, was schreiben. Und für mich ist das so schön, dass Jahre später, ich meine, das erste Buch ist jetzt auch schon über 10 Jahre her,
Ja.
das erschienen ist, und Jahre später kommen immer noch Leserinnen, die sagen, ich habe es gelesen, es war das erste Marketingbuch, was ich zu Ende gelesen habe, und dank dir habe ich jetzt eine Positionierung. Und ich finde, viele Coaches, die uns jetzt wahrscheinlich zuhören, die denken ja immer, man schreibt so ein Buch und wird reich. Und ich möchte mal hier zumindest meine Einschätzung sagen, das ist jetzt nicht direkt immer sofort der Fall, zumindest nicht aufgrund der Buchverkäufe. Was ich aber erlebe, ist, dass indirekt natürlich ganz andere Menschen plötzlich Kunden werden. Und wenn ich jetzt so, ich habe am Anfang immer so ganz weinend die Ausfallzeiten des Buchschreibens gegengerechnet, was hätte ich in der Zeit verdienen können
Ja,
mit Coaching? Wirklich gesagt, das ist in den ersten 2 Jahren wirklich fast ein Verlustgeschäft. Aber gerade wenn es so ein Longtail-Buch ist, das ist ja wirklich auch jetzt noch so, dass das für mich eines der besten Werbemittel ist. Und ich meine, viele publizieren ihr E-Book, aber in einem echten Verlag zu erscheinen, ich finde, das ist eine ganz andere Sache.
Ja, und das ist natürlich auch ein Bedürfnis auf Autoren- und Autorinnenseite, von dem wir als Verlag auch leben. Also wir haben ein gemeinsames Interesse, das sich nur dadurch differenziert, dass auf ihrer Seite sie einen Vorteil haben von einem Buch, das in einem renommierten Verlag erscheint, um sich als Expertin zu positionieren und eine größere Reichweite oder eine andere Art der Reichweite zu erhalten. Und auf unserer Seite besteht der Vorteil darin, dass wir uns nicht gar so intensiv um den Zulauf von Autorinnen und Autoren kümmern müssen, weil wir eben die Reputation haben.
Ja, also das muss man einfach sagen. Also ich habe ja damals gesagt, ich möchte in einen Verlag, wo Marshall Rosenberg ist, wo Vera F. Birkenbiel ist, wo Robert Dills ist. Das waren halt so meine Heroes, wo ich dachte, Wahnsinn, wenn ich in diesem Verlag erscheinen darf. Und es war für mich einfach die größte Ehre, da Teil zu sein. Und ein Punkt, den ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, erstens, wenn man ein Buch schreibt, man denkt ja, ich weiß ja schon alles, ich schreibe das da rein. Aber das ist so nicht. Während man dieses Buch schreibt, lernt man so viel dazu, weil man ja auch gezwungen ist, es verständlich zu machen, sich selber zu modellieren, zu verstehen. Warum ist das denn erfolgreich? Wie funktioniert das? Und der zweite Punkt, den ich auch so nicht gedacht habe, dank dieser Vernetzung innerhalb ihres Verlages lernt man ja auch andere Autorinnen und Autoren kennen. Und ich weiß, ich hatte damals ja diese verrückte Idee, bei Erfolg durch Positionierung das Vorwort von Amalene Henning schreiben zu lassen, einer Sexologin, wo ich dachte,
Ja.
oh mein Gott, der Jungfermann Verlag ist 1659 gegründet. Ein sehr, also einer der ältesten Verlage Deutschlands. Wie konservativ mag der sein? Darf man von einer Sexologin ein Vorwort in einem Positionierungsbuch schreiben? Und auch hier habe ich mich wieder so gefreut, wie entspannt Sie mit dem Thema umgegangen sind.
Ja, das wäre wahrscheinlich 350 Jahre vorher noch was anderes gewesen, zumal im erzkatholischen Paderborn, wo der Verlag seinen Sitz hat. Aber mittlerweile ist es ja so, dass die konservativen Tendenzen des Verlages überhaupt nicht mehr, also allenfalls noch darin erkennbar sind, dass wir noch Papier bedrucken zum Beispiel und Bücher machen, aber inhaltlich sicher nicht mehr relevant sind.
Also für mich war das so ein Geschenk, weil durch diese Anfrage habe ich Ann-Marlene Henning erst kennengelernt. Und man hat also so ein Buch, einfach eine Eintrittskarte in Bereiche, wo man sonst nicht reinkommt. Wenn ich sage, ich schreibe gerade ein Buch, würden Sie mir ein Interview geben? Da lernt man einfach Menschen kennen, da kommt man sonst als kleiner Coach einfach nicht ran. Und daraus entstehen Freundschaften. Also Ann-Marlene Henning ist eine der nächsten, die ich interviewen darf. Und wenn ich jetzt an den Paartherapie-Online-Kongress denke, wo ich die Chance hatte, 11 Autorinnen und Autoren interviewen zu dürfen. Dr. Rudolf Sanders war vor 2 Tagen bei mir zum Abendessen zu Gast. Und es sind so tolle Menschen und dieses Wissen, was man dadurch einfach bekommt. Von daher bin ich einfach totaler Fan. Und was mir halt auch wichtig ist, einige, die uns jetzt zuhören, die haben vielleicht auch diesen Traum. Die sagen, ja, ich würde so gerne auch ein Buch schreiben. Jetzt ist es natürlich unfassbar schwer, in diesem Markt überhaupt noch einen Fuß in die Tür zu kriegen. Könnten Sie vielleicht mal so Tipps auch geben, wenn jetzt uns ein Coach zuhört? Was sind denn Themen, wo Sie sagen, da hat ein Verlag wie Junfermann überhaupt noch Bedarf? Oder wie kann man das richtig machen, damit Sie jetzt auch nicht überflutet werden mit 200 Büchern, ich und meine Geschichte, die ich Coach wurde oder was auch immer? Was sind denn so Dinge, die wirklich interessieren, die sich auch verkaufen am Markt?
Also ich fange mal sehr, sehr unkonkret an, auf diese Frage zu antworten und sage, je spezifischer der Zugang zu einem Thema ist, desto besser ist es für uns. Also um ein Beispiel zu geben, so diese ganz breiten Finde dein Glück, lebe dein Leben, finde zu dir selbst Bücher, die können wir nicht am Markt platzieren. Da gibt es andere Verlage, die einen Taschenbuchvertrieb haben. Also ich denke jetzt an sowas wie Gräfe und Unzer, die halt dann im Stapel an der Buchhandelskasse liegen. Das gelingt uns nicht, dafür sind wir zu klein. Das heißt, je spezifischer es ist und je besser die Anknüpfungspunkte an unser Programm sind, desto besser ist es. Der zweite Punkt ist, dass ich mich eigentlich immer weigere, auf Fragen von Autorinnen und Autoren zu antworten, die da lauten, welches Thema geht denn bei Ihnen? Was möchten Sie denn gerne? Das hat nie funktioniert, wenn wir einer Autorin dann ein gerade aktuelles Thema vorgegeben haben und man merkt dann, das ist nicht ihres oder das ist nicht seines, das ist Auftragsarbeit und so funktionieren unsere Bücher nicht. Das heißt, der zweite wichtigste Punkt ist, sie müssen dafür brennen, für das Thema. Es muss ihr Thema sein. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, komme ich so weit, dass ich über meine Arbeit als Coach, als Trainerin mir meine Kundinnen und Kunden, Klienten im Geiste vorstellen kann und mir vorstellen oder eben auch die Kolleginnen und Kollegen und mir vorstellen kann, was möchte ich denen mitgeben und wie mache ich das, dass das bei denen ankommt? Also eine Grundfrage, die ich an Projekte gerne stelle, ist, welches Problem hat die Zielgruppe und von welcher Lösung träumt sie? Und wie trägt dieses Buch zu dieser erträumten Lösung bei? Und dann ist es wirklich egal, ob wir, sagen wir mal, sowas wie Achtsamkeit, wo es 850.000 Bücher mittlerweile im Markt gibt, ob wir darüber sprechen oder über derzeitige Trendthemen, was fällt mir ein? Also alles, was in irgendeiner Weise körperorientiert ist, ist im Moment relativ im Trend. Die systemischen Ansätze kommen sehr stark wieder aus der Therapie auch in andere Formen von Beratung und Coaching herein, Emotionsregulation, das sind solche Trendthemen, aber das muss es gar nicht sein. Wenn es Ihr Thema ist, für das Sie brennen und Sie einen Zugang dazu finden, der den Leserinnen und Lesern helfen kann, dann reicht das schon. Und ich finde das auch interessant, dass Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass Sie immer noch Feedback von Leserinnen und Lesern erhalten. denen das Buch, was sie geschrieben haben mit der Ruth Urban zusammen, offensichtlich geholfen hat. Und das ist ja das Beste, was man erreichen kann. Also gut, wir müssen auch ein bisschen als Unternehmen ein bisschen Geld verdienen damit, aber das Wichtige ist eigentlich, dass man Fachinformationen da draußen im Markt hat, die wirklich hilfreich sind. Das ist eigentlich die schönste Belohnung für die Arbeit, die man sich macht, die man sich vorstellen kann.
Ja, das stimmt absolut. Und ich finde es dann immer auch so fast putzig, in welchem, also es ist ja, wenn man ein Buch geschrieben hat und es erscheint, ist ja auch eine Identitätsveränderung damit verbunden. Also man ist plötzlich Autorin und nie mehr im Leben kann mir jemand, ähnlich wie so ein Doktortitel, nie mehr den wegnehmen. Und ich weiß, wie mit welchem Respekt plötzlich Menschen, die einen nicht kannten, sagten, oh mein Gott, ich habe ihr Buch gelesen.
Ja.
Also ich bilde ja auch mittlerweile Leute zum Coach aus und da saß dann eine ganz bezaubernde Frau, die sagte, ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei der Frau, die dieses Buch geschrieben hat, eine Ausbildung machen darf, dass ich die mal kennenlernen darf. Und man denkt, oh mein Gott, also welchen Status hat man plötzlich nur, weil man etwas veröffentlicht hat in einem seriösen Verlag. Und das finde ich so wirklich, aber mir ging es ja nicht anders. Also ich weiß, als ich meine erste Buchautorin kennengelernt habe, die hat ein Kinderbuch geschrieben, für mich war die auch eine Heilige, die ich auf dem Podcast gestellt habe. Das ist einfach nochmal was anderes. Und ich muss sagen, diese Entwicklung, die jetzt kommt mit ChatGPT, so viele Vorteile, die auch bringen mag. Ich bin persönlich beleidigt, wenn jemand zu mir sagt, ich verstehe es gar nicht. Also mein nächstes Buch, da können Sie sich entspannen, das werde ich nicht Junfermann vorlegen müssen, wird tatsächlich ein Coaching-Roman sein. Da geht es jetzt wirklich um einen Frauenroman, zwar mit einer Message, aber es wird ein klassischer Frauenroman. So. Irgendwann werde ich ihn auch mal fertig schreiben. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
ChatGPT.
Genau, ChatGPT. Und dann gibt es doch tatsächlich Menschen, die sagen, ja, warum schreibst du den denn selber? Also ich meine, weißt du, wie viel Zeit du damit verlierst? Das macht doch ChatGPT für dich, wo ich sage, ja, aber ich könnte nie stolz drauf sein, wenn das nicht mein Buch ist und der Prozess des Schreibens macht mir so Spaß. Ich kann den doch nicht ersetzen. Und ich verstehe, dass man zu Recherchezwecken mal so ein bisschen gucken kann, zur Inspiration, okay. Aber dass jetzt im Moment ganz viele Podcast-Folgen damit gemacht werden, Blogartikel. Für mich fühlt sich das einfach an, das ist nicht meins. Und ich meine, ich habe zwei Bücher zum Thema authentisches Marketing geschrieben. Wenn ich jetzt ChatGPT mein Buch schreiben lasse, fühlt sich das komisch an. Und vielleicht werde ich in 10 Jahren diese Podcast-Folge hören und sagen, oh Tanja, das ist wieder einer dieser 3 Fehler im Leben, wo du was völlig falsch eingeschätzt hast, so Sachen wie Apple Watch brauche ich nicht, wofür ist der Scheiß, gebe ich zu, hat sich mittlerweile anders ausgestellt. Aber wie sehen Sie das? Also können Sie sich das vorstellen, dass der Verlag tatsächlich jetzt plötzlich Bücher eingereicht bekommt, wo gar nicht der Autor selber geschrieben hat?
Das mag passieren und es mag auch passieren, dass das nicht offengelegt wird wir mit Autorinnen und Autoren konfrontiert werden, die uns was vorlegen, was sie nicht selbst sich ausgedacht haben. Ich mache mir, was das betrifft, eigentlich relativ wenig Sorgen. Das scheint mir ein bisschen vergleichbar mit der Entwicklung vor einigen Jahren, als das mit dem Self-Publishing losging. Da haben auch ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen gesagt, um Gottes Willen, wir werden überflüssig als Verlage. Und ich habe immer gesagt, ruhig, Brauner, es ist alles nicht so tragisch. Das betrifft meistens die Leute, die wir sowieso ablehnen würden, weil ihr Buch nicht bei uns passt oder weil es unseren Qualitätsansprüchen nicht genügt. Und wenn die dann die Möglichkeit finden, ihre paar Exemplare über Amazon im Self-Publishing loszuwerden, dann ist das doch prima und schadet uns überhaupt nicht. Und so sehe ich das auch ein bisschen jetzt mit der ganzen KI-Geschichte. Das, was ich vorhin sagte, dieser Blick auf die eigenen Klienten, auf die eigenen Kolleginnen und die Fragen, die man sich dann stellt in Bezug auf das eigene Thema. Das ist eine Expertise, die eine KI, glaube ich, kaum replizieren kann. Das heißt, da werden wahrscheinlich so ein paar ganz niedrigschwellige Ratgeberbücher, das passiert ja auch jetzt schon, in den Markt kommen. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das unser Geschäft ganz wesentlich verändern wird. Wir wissen es nicht, aber also beim Self-Publishing war es ähnlich, hat uns null geschadet.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke das auch, wenn jemand, also diese selbst veröffentlichten Bücher, die sind ja meistens nicht richtig lektoriert, sie sind nicht schön gesetzt und ich muss sagen, wenn ich die in der Hand habe, es macht wirklich mir keine Freude zu lesen. Jetzt bin ich natürlich auch diese Strukturen und diese Kapitel und diese Weite, dieses Luftige gewohnt. Ich kann so schwer Texte lesen, die nicht schön gesetzt sind. Und ich hatte eine Kollegin, die ich an sich sehr, sehr schätze, die aber sehr viel, auch wirklich sehr viel Geld verdient im Self-Publishing. Und die hatte dann zum Beispiel ein Buch gesagt, so, sie möchte jetzt mal ganz bewusst es komplett ohne Rechtschreibprüfung auch mal machen, damit sie auch mal Leuten Mut macht, die denken, sie können kein Buch schreiben. Ich bin wirklich sehr schlecht in Rechtschreibung. Ich wäre ohne ihre Lektorinnen wirklich nicht zu veröffentlichen. Aber selbst mir fiel dann auf, das lese ich nicht gerne. Also wenn da so viele Fehler drin sind, es stört mich einfach. Es lenkt mich vom Inhalt ab. Und von daher finde ich diese Dienstleistung, die ein Verlag einfach bietet, die finde ich so, so wichtig. Ich finde, das ist tatsächlich oft einfach noch ein Unterschied. Und ich gerade bei Fachbüchern, ich arbeite mit denen, ich gebe zu, ich bin ein visueller Typ, ich muss da markieren und wirklich da reinschreiben. Und ich kann das halt besser in schönen Büchern und in Büchern, die ich auch anfassen kann. Also jetzt reine E-Books gebe ich zu, als Fachbuch kann ich nicht. Ich nehme an...
Das ist bei unseren Zielgruppen noch weit verbreitet, die Präferenz für das Papier. Das finden wir natürlich auch gut, was die Machart der Bücher betrifft. Also sagen wir mal echte Self-Publisher, das heißt Autorinnen, Autoren, die bei keinem Verlag unterkommen oder von vornherein sagen, ich möchte das selbst machen, weil dann das Honorar irgendwie höher ist. Denen fehlt halt so ein bisschen die Expertise, das so aufzubereiten und einzurichten, dass es für die Leserschaft funktioniert. Es gibt aber auch mittlerweile andere Arten von Produktionen. Da gibt es sogar schon einen Genrenamen dafür, nämlich Schrottbücher. Das sind mehr oder weniger funktioniert das so, Unternehmen... zwielichtiger Provenienz suchen sich Themen raus, die im Markt funktionieren, lassen irgendeinen Auftragsschreiber die wichtigsten 100 Seiten dazu zusammenkloppen und bringen das dann über Amazon in den Markt. Das ist eine, die Sachen sind nicht falsch, sie sind nicht besonders gut, aber sie sind auch nicht grottenschlecht. Und sie können natürlich mit einem entsprechenden Preisvorteil in den Markt gebracht werden, aber das ist extrem lieblos. Und man fragt sich, also wozu sollte ich da noch Bücher machen? Dann kann ich auch Socken oder Salatköpfe oder sonst was produzieren. Natürlich bei aller Ehrerbietung für die Socken- und Salatkopfproduzenten dieses Landes.
Ja. Ich beobachte ja auch immer, ich nenne es ja immer so böses Marketing. Es gibt ja, also für mich ist das immer so schwierig. Ich kenne mich in vielen Bereichen des Marketings gut aus. Mein Mann ist Wissenschaftler, der hat selber einen Podcast mit Ach was FM und wo er immer so über Dark Patterns berichtet. Ich wüsste im Grunde genommen, die ganze dunkle Klaviatur könnte ich spielen. Was kann ich tun, um Menschen zu manipulieren, um meine Ausbildungen zu verkaufen, noch mehr Bücher oder Coachings, was auch immer. Und ich kann das nicht. Also ich habe so eine innere Sperre, wo ich sage, ich habe lieber 2 Nullen weniger auf dem Konto, aber ich kann mir in den Spiegel noch gucken. Und da gibt es jetzt einige Dinge, wo ich einfach so merkwürdig finde. Zum Beispiel gibt es jetzt auch gerade den Trend, dass man ein Buch schreibt oder schreiben lässt und dann wird es verschenkt, vermeintlich nur gegen Versandgebühr. Ich weiß nicht, ob Sie diese Dinge kennen. Das ist jetzt gerade, da gibt es ganze Firmen, die bieten an, ein wirklich... buchreif zu machen und es dann in den Markt zu schmeißen. Und es ist halt natürlich eine tolle Marketingmaßnahme, weil man kriegt kostenlos ein Buch. Man zahlt dann vermeintlich nur vielleicht 8 Euro Versandkosten. Und das ist natürlich für denjenigen ein Werbemittel, wo er natürlich als Experte rüberkommt und wo es kostet ja nichts, viele Leute zugreifen. Aber ich habe auch hier wieder so dieses Störgefühl, weil das sind so diese künstlich gemachten Sachen. Da ist halt, ich will jetzt Marketing machen und Kunden und da ist das Buch so, ich sag mal, da steht wirklich der Zweck so im Vordergrund. Und für mich sind Bücher so Seele, wo ich mein Wissen reingießen will. Da geht es um noch mal mehr als nur Kunden zu gewinnen. Kennen Sie solche Firmen oder haben Sie da auch irgendwie was mitbekommen?
Nein, das kenne ich unmittelbar nicht. Ich habe davon gehört. Was ich dazu sagen kann, ist, dass ja, Verlage haben ja sowas wie eine Torwächterfunktion. Das kann negativ sein im Sinne von, man schließt gewisse Menschen an der Teilhabe an diesem Diskurs aus, indem man einfach sagt, ich mache dir das Tor nicht auf. Und wir wissen alle, dass wir nicht wissen, ob wir im Einzelfall die richtige Entscheidung oder die falsche treffen. Also das kann auch falsch sein, aber es kann eben auch einen positiven Aspekt haben, diese Funktion. Also ein Verlag wie Junfermann hat eben mehr als 350 Jahre Erfahrung mit dem Machen und Vermarkten von Büchern. Und selbst in dem Bereich, in dem Junfermann heute tätig ist, jetzt ganz grob gesagt, in der angewandten Psychologie, Psychotherapie, Coaching, Training, ist es auch schon mehr als ein halbes Jahrhundert. Und diese Erfahrung führt dazu, dass wir vielleicht nicht in jedem Einzelfall besser als andere, aber im Durchschnitt wahrscheinlich doch ganz gut wissen, wie Bücher gemacht sein müssen, damit sie funktionieren und eben nicht nur wirtschaftlich funktionieren, sondern auch einen Mehrwert haben. Und wenn ein Buch keinen Mehrwert hat für die Leserinnen und Leser, sondern nur für den Autor oder die Autorin und deren Eitelkeit, dann muss ich es nicht machen.
Ja. Ich möchte auch noch mal eins erwähnen, was ich auch toll finde. Sie haben ja die Zeitschrift Praxis Kommunikation und ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viele Artikel ich da mittlerweile schreiben durfte. Aber ich finde, für manche Menschen, die vielleicht schon mal so reinschnuppern wollen, kann ich schreiben, habe ich was zu sagen? Wie ist die Zusammenarbeit mit Junfermann? Kann das ja auch eine Idee sein, zu sagen, Mensch, ich biete mal einen Artikel an zu meinem Thema und ich erinnere mich, ich hab das sogar im Bericht geschrieben. Das ist der langweiligste Artikel von mir aller Zeiten. Und wenn Sie bis zum Ende gelesen haben, biete ich Ihnen an, dass Sie sogar die Formblätter von mir zugesendet bekommen. Und es war, also ging es um, wie dokumentiere ich als Coach meinen Prozess? Also ich fand, das ist wirklich sterbenslangweilig. Aber ich dachte mir, vielleicht interessiert es trotzdem irgendeinen Coach-Kollegen. Und ich habe auf diesen Artikel, ich glaube, und da ist jetzt schon Jahre her, und ich bekomme jetzt noch E-Mails mit der Bitte, ob sie die Formblätter haben können. Und ich glaube, ich habe 60 E-Mails bekommen, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Also ich bin es gewohnt, wenn ich mal im Fernsehen bin oder wenn ich irgendwie einen Artikel schreibe, dann gibt es vielleicht mal ein, zweimal, dass Leute sich melden. Selbst wenn man bei RTL ist und man hat irgendwie 1,5 Millionen, die zuschauen, da denkt man immer so, die Leute rennen einen die Bude ein, da passiert kaum was. Und dann hat man so einen kleinen Fachartikel, wo man aber den Nerv getroffen hat und plötzlich ja, passiert da ganz viel. Also, das hat mich wirklich überrascht. Und da bieten Sie auch ein ganz tolles Forum mit dieser Zeitschrift, die einfach auch immer wieder als Coach lesenswert ist.
Ja, und man sieht daran, wie hilfreich es ist, wenn man relativ wenig Streuverlust hat. Also ich komme zurück auf den Wunsch nach einer Anzeige im Spiegel. Das kann man natürlich machen, wenn man das Geld dazu hat. Aber wie schnell und von wie vielen Leuten ist das überblättert, ohne dass es überhaupt zur Kenntnis genommen wird? Und da sieht man eben, wir sind tätig in einer vergleichsweise kleinen Nische, wenn wir jetzt mal den Buchmarkt insgesamt betrachten. Aber das hat den Nachteil, dass man nie wirklich richtig riesig wird als Verlag, aber es hat den Vorteil, dass man innerhalb dieser Nische eine wirklich maximale Abdeckung und Reichweite erzielt. Und die Zeitschrift ist ein gutes Medium für uns, am Puls dessen zu bleiben, was unsere Zielgruppen interessiert und was sie brauchen. Und natürlich auch, um Autorinnen und Autoren eine Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren. Das betrifft sowohl solche wie jetzt in Ihrem Falle, die ein Buch schon haben bei uns. Aber wenn man am Anfang der Zusammenarbeit ist, kann man das Thema mal platzieren und kann ein bisschen auch die Zusammenarbeit mit der Autorin ausprobieren. Wir haben aber auch oft Fälle, in denen wir sagen, na, dieses Buchprojekt, was uns hier angeboten wird, das hat vielleicht nicht ganz die, Schwere, Tiefe, Dignität, dass es für ein ganzes Buch reicht. Aber an dem Thema ist was dran. Jetzt lass uns doch mal mit der Autorin sprechen, ob wir mal mit einem Artikel in der Zeitschrift anfangen und den mal platzieren und schauen, was passiert. Also das ist ein relativ gängiges Verfahren bei uns auch.
Simone Scheinert macht da ja mittlerweile die Chefredaktion und ich muss auch sagen, es ist so frisch auch nochmals geworden in letzter Zeit. Es ist so ein schönes, angenehmes Blatt, sage ich mal, wo ich auch total gerne empfehle. Ich werde es auch hier in den Shownotes verlinken. Sie haben mittlerweile auch noch eine zweite Zeitschrift rausgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Name ist. Ich glaube, das kommt nur einmal im Jahr mit Ihrem Verlagsprogramm, wo so Geschichten noch drin sind. Die letzte weiß ich noch, da habe ich unglaublich geschmunzelt, wo Geschichten über Vera F. Birkenbiel drin war. Sie haben von den Umzügen berichtet und so weiter. Wie heißt das?
Das heißt Junfermann Inside und ist in unserem Verständnis nach ein Kundenmagazin. Also eine Möglichkeit, Leserinnen und Leser direkt anzusprechen und Einblicke in den Verlag und sein Programm zu geben. Wir haben damit angefangen, als wir mal darüber nachgedacht haben, welche klassischen und althergebrachten Formen der Informationsvermittlung haben wir denn im Verlag. Und eines der Hauptmedien für alle Verlage ist die sogenannte Vorschau. Also zweimal im Jahr wird das neue Programm zusammengenommen, präsentiert, mit etwa einem halben Jahr Vorlauf. Und das allerdings ist ein Medium, das vor allem für den glücklicherweise immer noch vorhandenen Buchhandel relevant ist und für Kolleginnen und Kollegen in der Presse, aber eigentlich weniger für die Leserinnen und Leser, die sich für unser Programm interessieren. Es macht wenig Sinn, einem Endkunden ein Buch zu präsentieren, das in 4 Monaten erscheint. Bis es da ist, haben die Leute das vergessen. Und so kam die Idee zustande, dass wir gesagt haben, wir versuchen mal eine andere Form der Informationsvermittlung, die sich eher an diese Endkunden richtet, neben all dem, was wir über Social Media und unsere Website und Newsletter noch machen, ein wirklich schönes Produkt zu haben dafür. Und das machen wir einmal im Jahr.
Das hat mich beim letzten Mal wirklich sehr amüsiert. Und ich möchte noch eine Anekdote beisteuern. Als ich in einer Praxiskommunikation, hatte ich ja so eine schöne Postkarte, wo für meine Ausbildung geworben hat. Und ich habe gedacht, ich teste das jetzt einfach mal. Bringt das was, bringt es nichts? Und dann rief mich ein netter, älterer Herr aus der Schweiz an und sagte, ja, er hatte sich überlegt, er ist jetzt schon ein bisschen älter, aber er würde gerne noch EMDR-basiertes Neurocoaching lernen. Das klingt ja sehr, sehr spannend. Also er macht jetzt schon seit 40 Jahren sowas, was man heute Coaching nennt. Aber das fände er spannend. Und dann erzählte er mir, er ist jetzt 84. Und ich dachte, Wahnsinn. Also ich wäre, glaube ich, mit keiner Facebook-Kampagne dieser Welt an diesen Mann gekommen, oder dass er überhaupt erfahren hätte von meinem Angebot. Und wo ich auch dachte, wie großartig ist das, dieses lebenslange Lernen? Und welches Geschenk ist das, wenn man vielleicht so jemanden dieses Tool noch beibringen darf? Also das fand ich, war für mich einfach ein Geschenk des Himmels, was mich da wirklich gebracht hat. Ich habe noch eine Frage an Sie persönlich. Sie sind ja Germanist und haben, wie spricht man es aus, Anglistik studiert?
Anglistik studiert.
Sie haben ja eigentlich mit Psychologie jetzt persönlich nicht so viel am Hut. Jetzt haben Sie wahrscheinlich Unmengen von Ihren Büchern im Verlag selber schon gelesen. Hat es Ihr Leben verändert? Also kommunizieren Sie anders, nachdem Sie Pauschal Rosenberg als Bestseller haben? Oder was bleibt da bei Ihnen so haften bei all den Büchern?
Absolut. Also es ist richtig, dass ich von der akademischen Ausbildung her relativ weit weg von der Psychologie bin. Schon bevor ich 2010 zu Junfermann kam, habe ich aber in verschiedenen anderen Verlagen psychologische Buchprogramme als Lektor betreut. Und insofern war es mir nicht ganz so fremd. Und das, was über die jetzt mehr als 12 Jahre bei Junfermann hängen geblieben ist, ist natürlich ein ganz anderes Bewusstsein und ein ganz anderer Blick auf, ich sag jetzt mal ganz allgemein und vorsichtig, mentale Gesundheit. Und das, was den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen hat, ist tatsächlich Rosenbergs gewaltfreie Kommunikation, das ich vorher noch nicht kannte und vor meinem ersten Bewerbungsgespräch für die Junfermann-Stelle gelesen hatte. Und das hat mein Kommunikationsverhalten nachhaltig verändert, vor allem in Konfliktsituationen. Es hat aber auch, weil gewaltfreie Kommunikation, man denkt immer, das ist diese Technik da mit den 4 Schritten und wenn man das auswendig lernt, dann klappt das schon alles. Aber die Technik ist ja, die ist ja eigentlich Humbug, das kann man machen oder nicht machen. Das, was dahinter steht, ist eine Haltung. Und ein empathischer Blick auf Menschen, mit denen man konfrontiert ist und die Fähigkeit, deren Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das ist es, was eine große Änderung im eigenen Erleben erzeugt, wenn man das mal verinnerlicht hat.
Ich glaube, vielleicht macht sie und den ganzen Verlag einfach das Thema auch einfach deswegen nochmal empathischer, menschlicher, weil sie in diesen Themen sind. Ich glaube, ein spezieller Verlag für juristische Werke ist wahrscheinlich nochmal ganz anders geprägt, wenn man Tag für Tag ganz andere Inhalte da auch hat.
Das ist richtig, aber das sind auch die Zielgruppen dann ganz anders geprägt und die Autorinnen und Autoren.
Das ist so. Eine letzte Frage hätte ich noch für alle die, die jetzt sagen, so, ich möchte jetzt gerne mich da bewerben, ich möchte meine Buchidee pitchen beim Verlag. Wie kann man es denn möglichst Ihnen als Verlag auch angenehm machen, dass sich bei Ihnen jetzt nicht die Sachen stapeln? Also was würden Sie sich wünschen? Soll man ein Exposé schicken, erstmal anrufen? Was wäre so Ihr Wunsch?
Das Beste ist die Zusendung eines Exposés per E-Mail. Wenn Hörerinnen und Hörer unsicher sind, was in so ein Exposé rein sollte und wie umfangreich das sein sollte, empfehle ich unsere Website junfermann.de. Da gibt es unter Service einen Punkt Autor, Autorin werden. Und da wird das alles beschrieben. Und ich kann zusichern, dass wir uns mit jedem Vorschlag, der uns erreicht, ernsthaft beschäftigen. Nicht mit jedem in gleicher Tiefe. Bei manchen Dingen sieht man von vornherein, okay, das hat überhaupt keinen Anknüpfungspunkt an unser Programm. Aber auch dann gibt es eine Rückmeldung an die Autorinnen und Autoren. Und gut ist für uns auch, wenn wir in das Publikationsspiel kommen zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Wenn jemand mit einem fertigen Manuskript zu uns kommt, ist es schwierig, das, was ein Buch wertvoll macht, nämlich die Zusammenführung der Expertise von Verlag und Autor, das noch zu bewerkstelligen. Wenn man das aber zu einem frühen Zeitpunkt, wo eine grobe Struktur da ist, wo eine Idee da ist, wie dieses Buch funktionieren soll, wenn man das zu einem frühen Zeitpunkt macht, kann man diese beiden Expertisen sehr effektiv zusammenführen und kriegt dann einfach ein besseres Ergebnis.
Also vielen Dank für diese Hinweise nochmal. Ich weiß, dass wir in der Podcast-Folge 4, Ruth Urban und ich, nämlich auch versucht haben, so aus Sicht von, wie kann man Buchschreibblockaden lösen oder wie kann man denn vielleicht rangehen? Und da war auch so die Empfehlung von Ruth, die ja auch mittlerweile viele auch unterstützt, ihrem Buch zu veröffentlichen. Macht bitte nicht sofort das ganze Buch fertig, sondern vielleicht ein Probekapitel, macht das Exposé, dann sind wir da zum Glück genau in der richtigen Empfehlungsschiene auch gelandet. Also dann kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich sehr nette Gespräch und ich bin so dankbar, dass Sie damals sich nicht haben abhalten lassen von der Fettnäpfchen-Wetthüpferin.
Gern geschehen. Ich danke meinerseits und finde das auch wirklich schön und ein gutes Zeichen für irgendetwas, was funktioniert, dass wir mehr als 10 Jahre nach unserem holprigen Start jetzt immer noch den Kontakt haben und hier gemeinsam sitzen und sprechen. Und ich muss noch eine kleine Korrektur anbringen. Ich habe nämlich den Satz von damals noch im Kopf und der lautete wörtlich, Sie sind also so eine Art Controller, oder?
Oh Gott. Ja, also ich war beim Kommunikationsverhalten in der Zeit vielleicht auch nicht ganz optimal. Es gab kleine Verbesserungen in der Zwischenzeit.
Ja. Genau, wir haben uns ja ganz gut zurechtgeruckelt dann in der Folge.
Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, dass man einfach ein Gegenüber wie Sie hat. Bei jemand anders wäre ich wahrscheinlich schon aussortiert worden. Also in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, Ruth Urban und ich. Wir sind so glückliche Autorinnen in Ihrem Verlag und können es nur von ganzem Herzen weiterempfehlen. Und von daher werde ich jetzt, wenn ich jetzt nach rechts gucke, noch einen Stapel von Büchern noch zu Ende lesen, wo auch wieder Junfermann seitlich draufsteht.
Sehr schön.
Und ich schon darauf. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag
Danke Ihnen,
und
Frau
dass
Klein.
alle, die uns zugehört haben, viel mitnehmen konnten und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Dankeschön, tschüss.
Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und folgenden Notizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie-für-neurocoaching.de. Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so Interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.